Liebe Gemeinde, was trägt im Leben? Was trägt im Leben? Viele oder vielleicht die meisten werden jetzt sagen, mein christlicher Glaube. Mein christlicher Glaube, der trägt mich. Das habe ich schon ganz oft erleben dürfen. Aber was ist, wenn der Glaube ins Bröckeln kommt? Wenn er vielleicht sogar abhanden kommt? Das ist die Situation, in die hinein unser heutiger Predigttext spricht. Ja, auf den ganzen zweiten Petrusbrief trifft es zu. Bevor ich uns den Text vorlese, lassen Sie mich die geistliche Lage etwas skizzieren. Schon in der Jerusalemer Gemeinde ging es nicht immer friedlich zu. Das erfahren wir ja aus den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. In den ersten Gemeinden gab es auch immer wieder Auseinandersetzungen und theologischen Streit. Ein gutes Beispiel, das uns ja aufzeigt, ist der erste Korintherbrief. Da ist von vier Parteiungen die Rede und ganz viele Themen, über die man sich streiten kann. Verschiedene Lehrer und Propheten waren unterwegs und verbreiteten Sonder- und Irrlehren, sogenannte Heresien. Eine große Herausforderung für die verantwortlichen Gemeindeleiter. Und diese Heresien waren auch beeinflusst, ja, von der griechischen Philosophie zum Beispiel, die damals ja in große Blüte gestanden ist. Oder dieser ganze Götterglaube, den die Griechen und dann später die Römer übernommen haben. Dann gab es in der ganzen Region ganz viele verschiedene Religionen und Mysterienkulte und Mythen. Es gab eine ganze, ganze Menge. Und es wäre ja auch kein Wunder gewesen, wenn das nicht auch Einfluss gehabt hätte. Und wenn wir das Neue Testament lesen, in den Briefen des Paulus vor allem, aber auch im ersten Johannesbrief und eben auch im Petrusbrief, begegnet uns diese Auseinandersetzung immer wieder. Unser heutiger Predigttext fängt nämlich so an. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt. Und da steht im Wörtlichen eigentlich Mythen, ja, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Mit eigenen Augen, da steht wörtlich dort, wir waren Augenzeugen. Und dieses Wort Augenzeugen hat noch eine andere Bedeutung. Es ist nämlich auch damit gemeint, der höchste Grad eines der Einweihungsmysterien. Und da sehen wir schon, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Und diese Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde und mit all diesen Kulten, das ist Thema im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Ja, und dann, das wissen wir vielleicht auch, jede Menge Verfolgungen. Wer Christ war, der hat es nicht einfach gehabt. Verfolgungen vor allem durch die römische Staatsmacht. Verfolgungen, die ja zu dieser Zeit, als der Brief geschrieben worden ist, nur willkürlich waren, aber dann später systematisch ausgebaut wurden und es ja dann verschiedene Wellen auch gegeben hat. Es war nicht leicht, als Christ damals zu leben. Und viele, das wissen wir, sind wegen ihres Glaubens als Blutzeugen gestorben, als Märtyrer. Was wir vielleicht nicht wissen, aber vielleicht erahnen können, nicht jeder konnte am Glauben festhalten und hat den Glauben aufgegeben. Die sogenannten Lapsi waren das. die vom Glauben wieder abgekehrt sind. Und interessanterweise begegnet uns das auch in der Bibel, im Hebräerbrief zum Beispiel dann, nämlich die Frage, wenn jemand vom Glauben abgekommen ist und er kommt später wieder zum Glauben, kann der dann wieder in die Gemeinde aufgenommen werden? Das ist so die geistliche Situation, in die hinein dieser Brief spricht. Petrus will am Ende seines Lebens mit diesem Brief erinnern. Darum will ich euch immer wieder an das Gesagte erinnern, auch wenn ihr schon alles wisst und an der Wahrheit festhaltet, die euch verkündigt wurde. So schreibt er am Anfang des Briefes. Der Text übrigens, das nur so am Rande, den ich jetzt hier vorgelesen habe und die ganzen Texte heute, auch der Predigttext, ist einmal nicht entnommen aus der Luther-Übersetzung, sondern aus einer Übersetzung, die seit letzter Woche, glaube ich, jetzt komplett zur Verfügung steht, die sogenannte Basisbibel. Die gibt es schon ganz lang fürs Neue Testament, aber jetzt eben für die ganze Bibel, und die kann ich nur empfehlen. Es ist sehr nah, es ist neu übersetzt und sehr nah noch am Urtext, aber so, dass wir das auch verstehen können. Und wenn ich so in die Runde schaue, sind ja ganz viele Jugendliche und Kinder da, vielleicht versteht ihr den Text dann besser als aus der Luther-Übersetzung. Aber das nur am Rande. Ja, ich habe gesagt, dass der Petrus erinnern will. An was will er eigentlich erinnern? Da zitiere ich nochmal aus dem zweiten Petrusbrief. Seiner göttlichen Macht verdanken wir alles, was wir zum Leben und zur Ausübung des Glaubens benötigen. Wir haben alles dadurch geschenkt bekommen, dass wir ihn erkannt haben. Unseren Herrn Jesus Christus, der uns durch seine wunderbare Kraft berufen hat. Er sagt also, wir sind durch und mit dem Glauben Beschenkte. Ja, sogar ist uns alles geschenkt zur Ausübung des Glaubens, das steht eigentlich zur Frömmigkeit. Und wir sind Berufene. Und er erinnert daran, dass Glauben Konsequenzen haben muss. Bemüht euch deshalb nach Kräften, dass zu eurem Glauben das richtige Verhalten kommt. Und schließlich erinnert er daran, dass Jesus wiederkommen wird. Und hier setzt unser heutiger Predigttext ein. Ich lese aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finstern Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Was trägt im Leben? So habe ich ja vorhin gefragt und gesagt, die meisten würden sagen, der christliche Glaube. Aber was ist, wenn der Glaube ins Bröckeln kommt? Jeden von uns kann es treffen. Wir können glaubensmüde werden. Die Frömmigkeit kann zur Routine werden. Ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst, abgehakt. Ich gehe in den Hauskreis, abgehakt. Ich habe meine stille Zeit gemacht, abgehakt. Wir meinen zu stagnieren, nichts geht mehr vorwärts, keine Fortschritte im Glauben und Gott scheint auch nicht zu reden. Glaubensmüde. Ja, der Glaube, und das ist dann eine Stufe weiter, scheint nicht mehr zu tragen. Zum Beispiel durch schlechte Erfahrungen, durch eine strenge Erziehung. Ich habe das immer wieder gehört, dass Menschen, die sehr streng gläubig erzogen worden sind, sich manchmal schwer damit getan haben. Oder durch schlechte Vorbilder. Ja, wir haben das sicherlich immer wieder mal mitbekommen, dass leider an das von Ihnen gepredigte Wort sich nicht halten und in Skandale verwickelt sind. Der Glaube scheint nicht mehr zu tragen in Anfechtungen. Ich weiß nicht, ob Sie mit Anfechtungen was anfangen können. Der ein oder andere hat es vielleicht selber erlebt. Aber ich habe das Gefühl, nur der es einmal erlebt hat, kann wirklich sagen, was Anfechtungen sind. Das kann einen Menschen ganz schön runterziehen und ganz schön fragwürdig machen. Ich habe das selber erlebt vor vielen, vielen Jahren und kann das nur bestätigen. Das kann ganz schwer auf einen lasten. Der Glaube scheint nicht mehr zu tragen, weil Angst, Leid, Verlust, zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes, wegen einer Krankheit oder einer Krise. Und wir sind ja gerade mittendrin in so einer Krise, die ganz viel mit den Menschen macht, auch mit mir. Jeder macht das seine Erfahrungen. Aber wie geht man da dann damit um? Ja, ganz viele Menschen suchen ihr Heil in der Esoterik, in anderen Religionen. Es ist ja seit vielen Jahren der Buddhismus sehr in. Und was jetzt gerade durch unsere derzeitige Pandemie ja auch allmählich bei jedem ankommt, sind Verschwörungsmythen. Die gibt es nicht erst jetzt, die gibt es schon ganz, ganz lange. Aber jetzt besonders, wie es ausschaut. Ja, und die nächste Stufe kann dann sein, dass nicht nur der Glaube nicht mehr trägt, sondern dass so mancher den Glauben sogar verliert. In den letzten Jahren sind sogar in der christlichen Szene Bücher erschienen, wo, ja, von einem weiß ich, der bei Jesus House sogar Prediger war, als wir da in Memmingen das 2005 durchgeführt haben, das ist schon eine ganze lange Zeit zurück. Da war einer der Prediger, und der dann in einem Buch schreibt, wie er vom Glauben abgekommen ist. Kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Manchmal verliert jemand seinen Glauben, vielleicht auch wegen der gesellschaftlichen Umstände und Ursachen, die unseren Glauben gefährden. Ja, der christliche Glaube wird immer mehr in Frage gestellt. Die Kirchen haben einen schweren Stand. Man braucht ja nur das Wort Missbrauch sagen. Und das nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der evangelischen Kirche. Und manche, ja, die sehen in den Kirchen insgesamt die große Gefahr. Die Kirchen verlieren an Mitgliedern. Vielleicht haben Sie das gehört, es gibt so eine Studie, ich glaube aus Freiburg, die sagt, dass im Jahr 2060 die Mitgliederzahlen sich halbieren werden. Das ist schon drastisch und vielleicht geht es ja sogar schneller. Die Kirchen verlieren an Bedeutung und Einfluss. Noch ist es ja so, dass der Sonntag geschützt ist. Aber wir wissen das vielleicht auch oder erleben das sogar selber. dass immer mehr Arbeitnehmer am Sonntag arbeiten müssen und dass die verkaufsoffenen Sonntage auch gefährdet sind, verlieren immer mehr an Einfluss. Ja, und dann, was macht so schwer? Ja, dieser religiöse, unübersichtliche Markt, wie ich es nennen möchte, so wie ich die Situation beschrieben habe vom zweiten Petrusbrief und der ersten Gemeinde, so finden wir das auch vor. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, das ist schon einige Zeit zurück, immer wieder mal Vorträge gehalten zum Thema der religiöse Supermarkt am Beispiel der Stadt Memmingen. Und die Menschen, die da das gehört haben, waren oft erstaunt, was es allein in so einer kleinen Stadt wie Memmingen alles an Gruppierungen gibt. Da soll man noch den Durchblick behalten. Ja, und was natürlich auch den Glauben gefährdet, sind Krisen, sind Katastrophen, anscheinend immer mehr Katastrophen, Kriege, Kriminalität. Man könnte zu jedem dieser Begriffe ganz viel sagen. Was trägt im Leben? Petrus schreibt, wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt. Jesus kommt wieder. Das ist kein Mythos, sagt uns der Petrus. Und es gilt auch uns, Jesus kommt wieder. Im Kapitel 3 geht er da ausführlich drauf ein. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten einst vorhergesagt haben und ebenso an die Lehre des Herrn und Retters, die euch eure Apostel überliefert wurde. Ihr sollt vor allem eines wissen, in den letzten Tagen werden Menschen auftreten, die dafür nur Spott und Hohn übrig haben. Sie folgen nur ihren eigenen Begierden. Und sie werden sagen, was ist mit dem Versprechen, dass Jesus Christus wiederkommt? Inzwischen sind unsere Väter gestorben. Und darauf entgegnet er dann, ein Tag für den Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Jesus kommt wieder. Vorhin haben wir ein Glaubensbekenntnis bekannt, aufgefahren in den Himmel, von dort wird er kommen, zu richten und so weiter. Diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird, die begegnet uns bei den ersten Christen ganz stark. Die haben nämlich gedacht, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Immer wieder begegnet uns das im Neuen Testament und Paulus hat es auch geglaubt, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommen wird. Aber wir wissen, Jesus ist bis heute nicht wiedergekommen. Und im Laufe der Zeit hat sich diese Hoffnung auf die Naherwartung, wie man es auch nennt, hat sich diese Hoffnung ist immer mehr verblasst und hat immer mehr an Bedeutung verloren. Und wenn wir uns dann die Kirchengeschichte anschauen, dann fällt auf, dass im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder Bewegungen gegeben hat und einzelne Menschen, die das wieder aufgegriffen haben, diese Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird, vor allem auch in Krisenzeiten. Das waren zum Beispiel im 19. Jahrhundert die Adventisten. Der William Miller, der Begründer, hat ausgerechnet, wann Jesus wiederkommen wird. Oder auch im württembergischen Pietismus der Herr Bengel, der das auch ausgerechnet hat. Sie haben den Zeitraum sogar berechnen wollen. Und bei uns, welche Rolle spielt für uns diese Erwartung heute? Glauben und hoffen wir, dass Jesus wiederkommt? Von Manfred Siebald gibt es ein schönes Lied. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. So heißt das Lied. In mehreren Strophen beschreibt er das dann auch, was das bedeutet. Und im Refrain singt er dann, wir beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Jesus kommt wieder, schreibt Petrus. Er kommt machtvoll wieder. Was macht Petrus so gewiss? Wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Ein Beispiel, was die Apostel erlebt haben, ist die Verklärung. Wir haben sie ausführlich als Lesung vorhin gehört. Hier im zweiten Petrusbrief formuliert der Petrus kürzer, auch mit einem anderen Fokus. Vielleicht haben Sie das noch im Ohr, als die Marianne Westhauser uns den Text vorgelesen hat. Die Verklärungsgeschichte, wie sie in Matthäus und auch in anderen Evangelien überliefert ist, hat ja den Blick auf die Auferstehung Jesu. Aber hier ist der Blick auf die Wiederkunft Jesu. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und dann heißt es weiter, diese Stimme haben wir selbst gehört, sie kam vom Himmel her. Ja, was für ein eindrückliches Erlebnis. So etwas kann man nie vergessen. Ich erinnere noch einmal an den Wochenspruch, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich frage uns alle, welche geistlichen Erfahrungen kommen uns in den Sinn? Wo haben wir das erlebt, wo die Herrlichkeit über uns, die Herrlichkeit Gottes über uns erschienen ist? Wo haben wir so einen wichtigen Punkt im Leben gehabt? Das tut uns gut, uns da immer wieder auch dran zu erinnern. Das mag eine kleine Begebenheit gewesen sein, das kann aber auch was Größeres gewesen sein. Vielleicht sogar auch die Heilung von einer schweren Krankheit. Wo habe ich so geistliche Erfahrungen gemacht? Es tut nicht nur gut, sich zu erinnern, sondern vor allem in Notzeiten, in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, ja, sich da wieder drauf aufzurichten, aufzutanken. Und es tut uns gut, wenn Corona vielleicht auch einmal wieder vorbei ist und uns das eher möglich ist, uns darüber auszutauschen, uns gegenseitig auch zu ermutigen. Wo haben wir das erlebt? Jesus kommt wieder, weil es in der Schrift vorhergesagt ist. Wenn der Petrus hier von der Schrift spricht, dann hat er natürlich das Alte Testament im Blick. Und es gibt einige Stellen, die auch darauf hinweisen. Aber wir dürfen das gerne auf die ganze Bibel ausweiten. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Könnte sagen, Bibellesen tut gut. Warum? Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finstern Ort brennt. Ja, vielleicht erleben wir das ebenfalls, was der Wochenspruch ausspricht. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Beim Bibellesen. Es ist ein Licht. Gottes Wort ist uns ein Licht. Ja, das heißt Zuversicht, das heißt Hoffnung und das heißt auch Orientierung. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. So schließt er das dann ab, der Petrus. Was für ein Bild, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht. Der Morgenstern, ein Sinnbild für Jesus, ja, der schon am Horizont, das Licht, das schon am Horizont scheint. Ein Bild zuerst einmal für uns ganz persönlich, für unsere Umkehr, für unsere Buße, aber auch ein Bild für Ostern. Jetzt fängt ja die Passionszeit an, nächste Woche, die Vorpassionszeit zumindest. Aber wir haben schon den Blick immer wieder auf Ostern hin. Der Morgenstern, der dann aufgeht. Und es ist auch ein Bild für die Wiederkunft Jesu. Ich frage noch einmal, was trägt im Leben? Gerade in dieser Zeit, gerade in dieser schwierigen Zeit. Jesus ist auferstanden und er lebt. Das ist unsere Hoffnung, die uns trägt. Mir war das im letzten Jahr ganz besonders wichtig. Wenn wir uns erinnern, im ersten Lockdown durften keine Gottesdienste mehr stattfinden. Und auch an Ostern nicht. Und dann hat man immer wieder gelesen, Ostern fällt aus. Ostern kann nicht ausfallen. Letztes Jahr nicht und heuer nicht, weil Jesus auferstanden ist und er lebt. Deswegen feiern wir ja auch heute Gottesdienst. Jeder Sonntag erinnert uns daran, dass Jesus auferstanden ist. Eine Hoffnung, die uns trägt. Aber nicht alles ist gut. Noch gibt es Krankheit, Krisen, Katastrophen, Kriege, Kriminalität. Noch gibt es Angst, Leid, Not, Trauer, bis der Tag anbricht. Bis der Tag anbricht. Und dann schreibt der Petrus ziemlich am Ende seines Briefes, dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. In der Offenbarung im Kapitel 21 heißt dann viel ausführlicher, er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird als Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Wir wissen nicht, wann das ist, wann Jesus wiederkommen wird. Aber wir sollen wachsam sein. Spekulationen, wie sie jetzt uns gerade in dieser Pandemiezeit auch vielleicht begegnen, die machen nur Angst. Wir dürfen gerne die Offenbarung des Johannes lesen, ich tue das gerade auch, sollten aber sie als Trostbuch verstehen, als ein Licht. Und hoffentlich erfahren, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Gott ist der Herr der Geschichte. Amen.